Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ihr hört Gedankensalat, der ultimative Podcast mit Delal und Erwa.
Salam!
Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge. Diese Woche mit einem ganz besonderen Gast, aber bevor ich darauf eingehe, wollte ich euch den Anlass dazu erklären. Und zwar haben wir ganz viele Fragen auf Instagram gekriegt in Bezug auf Islam und Sexualität, Liebe, Erotik, alles drum und dran. Und daraufhin haben wir einen Experten eingeladen.
Dr. Ali Randul, salam.
Salam.
Herzlich willkommen.
Alles gut?
Alles super.
Sehr schön.
So, damit auch alle wissen, wer Dr. Ali Randul ist. Also, er ist geboren und aufgewachsen in Casablanca. Richtig. 2004 bis 2009 hat er Arabistik und Politikwissenschaften an der Uni Leipzig studiert. Mhm. Und dann seine Promotion an der Uni Münster. Kannst du ganz kurz sagen, worüber du promoviert hast?
Mein Thema war die Erkenntnistheorie bei Ibn al-Arabi. Das ist ein philosophisches Thema. Es geht um die Frage, womit können wir Erkenntnis über Gott erlangen und welche Erkenntnismittel passen zu dieser Erkenntnis und welche nicht dazu passen. Also jetzt sehr kurz zusammengefasst, worum es ging.
Ja. So, dein letztes Buch hat für ganz viel Aufregung gesorgt.
Mhm.
Der Titel lautet Liebe, Sex und Allah. Mhm. Das hast du jetzt 2019 veröffentlicht.
Mhm.
Und das ist auch ein Anlass, warum wir dich eingeladen haben.
Ja.
Weil nicht viele Leute über dieses Thema reden.
Genau, und zuallererst würde uns einfach mal interessieren, wie es dazu kam, dass du dich mit diesem Thema beschäftigt hast oder warum ausgerechnet dieses Fachgebiet. Vielleicht kannst du einfach ein bisschen erzählen. Ja, was das so alles angestoßen hat.
Also zum einen, weil ich mich für das Thema Sexualität, Erotik und die Geschichte von der Sexualität und Erotik interessiere. Das ist das eine. Das andere ist, Sexualität oder durch die Erforschung der Sexualität kann man sehr viel über Menschen, über ihre Geschichte lernen. Und auch im Bereich der Theologie kann man anhand der Erforschung von der Sexualität auch die Entwicklung der Theologie selbst und des muslimischen Denkens erarbeiten. Ja.
Oh, das ist sehr interessant. Okay, wir als Muslime in Deutschland haben, glaube ich, eine sehr schwierige Beziehung zu diesem Thema. Ich weiß nicht, vielleicht kannst du das so ein bisschen beleuchten aus deiner Perspektive. Wie nimmst du das wahr? Wie gehen vor allem Jugendliche in unserem Alter, die so zwischen zwei Generationen, zwischen zwei Kulturen stehen, westlich auf der einen Seite und unsere Herkunft auf der anderen Seite, wie ist das Verhältnis oder die Beziehung, wie steht unsere Generation dazu und was ist so, was gelehrt wird und was der Unterschied zu dem, was ausgelebt wird auch, weil man da ja große Differenzen auch feststellen kann.
Also allgemein sehe ich einen Wandel, also meiner Meinung nach einen positiven Wandel. Zwar wird nicht viel jetzt über das Thema gesprochen, oder wird nicht viel über das Thema in den jetzt geschlossenen Räumen, also muslimischen Räumen gesprochen, wie zum Beispiel Moscheen oder Jugendgruppen und so weiter. Aber ich habe das Gefühl, dass trotzdem immer mehr und mehr darüber gesprochen wird und auch, dass das Interesse immer öffentlicher wird. Ne? Mhm. Dass man jetzt nicht mehr nur unter sich über das Thema spricht, sondern auch gewisse Themen auch öffentlich thematisiert. Und das ist eine Tendenz, die ich jetzt in der jungen Generation betrachte. Ja.
Würdest du das als eine positive Entwicklung?
Würde ich als positiv, ja, würde ich als positiv, weil man dadurch auch nicht mehr schwarz-weiß denkt. Also man denkt nicht mehr in diesem Schema von westlich, muslimisch oder entweder oder, sondern man lernt auch verschiedene Traditionen zu vereinheitlichen oder seinen eigenen Weg zwischen diesen vielen Impulsen, die man in seinem Leben bekommt, zu finden. Ja?
Also dann würdest du sagen, der Islam ist nicht nur das eine oder das andere, sondern kann für jeden individuell seinen eigenen Weg irgendwie, natürlich in einem bestimmten Rahmen, lässt sich das gestalten.
Vielfältig ist. Also, es gibt natürlich verschiedene Wege innerhalb von dieser Tradition, die man Islam nennt.
Ne? Ja, ja.
So Islam als sich, so an sich, also gibt es nicht. Ne? So.
Kannst du noch ein bisschen darauf eingehen? Weil viele bezeichnen den Islam, als würde es nur eine einzige Richtung geben oder die Muslime so alle in einen Topf schmeißen. Aber der Wahrheit entspricht das ja nicht oder der Realität eigentlich.
Also in der Realität, in der Wirklichkeit gibt es eigentlich nur Menschen da draußen.
Das ist gut.
Und diese Menschen sind vielfältig, sind unterschiedlich. Und diese Menschen haben zwar gemeinsame Grundlagen, vielleicht gemeinsame Grundwerte, aber bei vielen anderen Punkten, bei vielen anderen Fragen gibt es persönliche Wege, persönliche Antworten auf gewisse Fragen. Und all das nennt man auch Islam oder all diese Menschen nennt man Muslime, trotz dieser Vielfalt und Verschiedenheit. Ne? Und von daher kann man jetzt nicht einfach kommen und sagen, ja, es gibt irgendwie einen Islam jetzt abgetrennt von den Menschen. Und die Menschen sollen sich danach orientieren. Das ist ideologisch. Also wenn man denkt, dass Ideen einfach von alleine irgendwo schweben. Mhm. Also Ideen sind immer mit Menschen verknüpft.
Okay, das heißt, man muss das sozusagen im Kontext sehen, das Umfeld mit einbeziehen und alle anderen Faktoren, die da auch mit einspielen.
Ja.
Oh, das ist cool. Was denkst du dann, woher kam diese Entwicklung? Gab es bestimmte Ereignisse, dass die Menschen sich dann mit diesem Thema beschäftigen und wieso kommt es gerade zu dieser Entwicklung, dass man offen über diese ganzen Themen reden möchte?
Das ist auch eine Frage des Kontextes. Also die Eltern und die Großeltern dieser Generation, die sind nicht mit Instagram, mit Internet und mit Facebook und mit Social Media und auch Internet allgemein aufgewachsen. Das beeinflusst auf jeden Fall sehr, sehr stark unsere Denkweise, auch unsere Lebensweise. Die Sexualität ist viel präsenter, meiner Meinung nach. Oder sexuelle Bilder, sexuelle Sprache ist viel präsenter in unserem Alltag als jetzt früher durch die Werbung, durch die Musikindustrie, durch Videospiele, durch ist auch Social Media und so weiter. Und das führt auch dazu, dass die Menschen, auch wenn sie es nicht wollen, in Berührung mit dem Thema kommen. Ne? Mhm. Und diese Entwicklung ist meiner Meinung nach eine natürliche Entwicklung unseres Kontextes, weil wir in so einer übersexualisierten Welt leben. Es ist ganz normal, dass das Thema Sex auch junge Generationen interessiert. Ja?
Okay. Ich glaube, das Thema hat schon seit Anfang der Menschheitsgeschichte eigentlich Jugendliche interessiert. Nur durch diese leichte Zugänglichkeit und auch durch die, Enttabuisierung, also dass wir uns in der heutigen Zeit viel mehr öffnen können.
In verschiedenen Themen, nicht nur Sexualität.
Richtig, in
jegliche Richtung. Gesundheit, alles Mögliche.
Das ist dadurch auch öffentliche Präsenz gewinnt.
Ja, es ist auch von Epoche zu Epoche anders. Ne? Also ich habe jetzt nur über die Generation von den Eltern und Großeltern gesprochen. Es gab Zeiten, wo Sexualität vielleicht viel präsenter war als unsere Zeit. Jetzt nicht in Form von Bildern oder aber vielleicht die Sprache war sehr stark sexualisiert. Oder Sex war in der Gesellschaft sichtbarer. auch oder dass die Körper der Menschen sichtbarer waren. Ne? Da würde ich schon sagen, dass es vielleicht Epochen gab, Gesellschaften gab, die vielleicht viel, viel offener als wir waren. Ne? Und jetzt, ich rede jetzt gar nicht über muslimische Gesellschaften, sondern allgemein über die menschliche Geschichte. Ne?
Mhm.
Ja.
Was denkst du denn, warum ist es in den Moscheen noch nicht richtig angekommen, das Thema? Also wenn ich an meine Kindheit oder an meine Jugend denke oder jetzt in die Moschee gehe, da wird nicht wirklich über das Thema gesprochen. Ich weiß nicht, wie es auf der Männerseite aussieht, aber im Frauenbereich, da wurde nie über das Thema geredet. Höchstens mal über das Thema Menstruation, mehr auch nicht.
Und wenn, dann auch wirklich mit vorgehaltener Hand, so meiner Erfahrung nach, oder wirklich nur im engsten Kreis. Also niemals öffentlich, obwohl das ja alles sehr natürliche Sachen sind. Also.
Und letztens habe ich auch mitbekommen, dass eine Freitagspredigt darüber geredet hat, über das Thema Sexualität, da war ich auch sehr überrascht, in einer türkischen Moschee.
Wie cool. Mhm.
Aber es war auch, also ich habe mir die Freitagspredigt angeguckt, also die ist ja immer im Internet hochgeladen. Mhm. Es war jetzt nicht wirklich offen, ne? Also es wurde nur gesagt, ja, man soll seine Blicke senken, man soll fasten, wenn man nicht verheiratet ist und auch mit dem Grundsatz, dass Masturbation nicht erlaubt ist, also als Rat, so dass Männer sich sozusagen benehmen sollten. Das war sozusagen die Predigt.
Das ist ein Problem, was ich feststelle. Und zwar, das ist eine sehr moderne Entwicklung. Ne? Das ist nicht etwas, was jetzt seit immer unter Muslimen war, aber in den letzten 100 Jahren, sagen wir mal, oder mehr oder weniger, haben die Muslime angefangen, über Sex nur normativ so. Normativ, sagt euch das?
Kannst du das vielleicht normativ, versuchen?
Das heißt nur regelnd zu reden. Die reden über Sex nur aus der Perspektive der Normen und Regeln. Mhm. Also, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt. Was ist okay, was ist nicht okay.
Und es meistens sehr schwarz-weiß denken, oder?
Ist schwarz-weiß so und
Grauzonen.
Und das ist auch nicht Sex. Das ist, man spricht nicht jetzt über Sex, wenn man darüber spricht, sondern man spricht jetzt über Normen, über Regeln. Aber diese Regeln, das sind nicht das, was man Sex nennt. So. Und wenn man schaut, also wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesprochen hat, oder wie die Gelehrten danach auf jeden Fall, die haben nicht nur über Halal und Haram gesprochen, ne? Die haben auch so über Erotik gesprochen, also über die Berührung gesprochen, über das Küssen gesprochen, also zumindest der Prophet hat das gemacht, auch die späteren sowieso. Und das ist was fehlt, ne? Also man spricht nur über Regeln, aber das ist nicht alles, ne? Es gibt auch die Erotik und Erotik, das ist die Kunst vom Sex und darüber spricht man nicht. Ja.
Denkst du, Geschlechtsverkehr wird nur als Fortpflanzungsmittel sozusagen gesehen? Also wie du gerade darüber geredet hast, also man geht davon aus, man hat Geschlechtsverkehr, um sich fortzupflanzen. Und der Aspekt Erotik spielt da keine Rolle.
Ja, diese Entwicklung ist neu. Also Muslime haben nie Sex nur als ein Mittel zur Fortpflanzung gesehen. Das ist eine sehr, sehr christliche Sichtweise. Ne? Mhm. Sex einfach als ein Übel, was notwendig ist. Das ist die Position zumindest der frühen Kirchen. Also moderne Kirchen haben vielleicht hier eine andere Position, aber Muslime haben das nie so gesehen. Muslime sehen Sex natürlich auch als Mittel zur Fortpflanzung, aber auch als ein Genussmittel, als manche Sufis sehen Sex als eine Art Gottesdienst.
Das ist also eigentlich bekannt, dass man dann sagt, man kriegt sozusagen Hasanat dafür, wenn man...
Ja, aber ich meine es noch, ich meine es ganz anders. Nicht im Sinne von Hasanat hamstern, sondern, sondern im Sinne, dass der Sex selbst ein Weg zu Gottes Erkenntnis ist, also zur Erleuchtung.
Okay. Ist, ne? Wow, das ist ein ganz, so, sowas habe ich auch noch nie gehört. Ja. Doch, ich schon, aber ja? Es ist nichts, wo, was so überall präsent ist, finde ich, ja. Oder worüber oft gesprochen wird. Kannst du das ein bisschen näher erläutern? Ich finde das super interessant.
Ja, ich auch.
Also es gibt in der muslimischen Tradition gibt es manche Sufis, die ganze Welt als ein Ort, wo Gott sich zeigt, verstanden haben. Also die ganze Welt ist eigentlich nichts anderes als ein Abbild Gottes.
Mhm.
Ne? Diese Sufis sagen, also der Weg zur Gotteserkenntnis ist, dass man das Göttliche hinter den Fassaden dieser Welt erkennt.
Mhm.
Dann sagen sie, dass das Wesen, an dem am stärksten die Göttlichkeit sich widerspiegelt oder sich zeigt, ist das Wesen der Frau, das weibliche Wesen.
Wow.
Ne? Das heißt, entweder durch die Selbsterkenntnis der Frau selbst oder durch die Erkenntnis der Mann in der Frau während des Geschlechtsaktes, dass man das Göttliche dahinter sieht, kann man Gott erkennen. Also kann man bestimmte Eigenschaften Gottes erkennen. Und ich glaube, das wird man nicht gut vermitteln können, weil diese Erkenntnis ist jenseits von der Sprache. Ist so ein
etwas sehr Spirituelles auch.
Genau, so ein Feeling.
Ja, das kann nicht jeder haben wahrscheinlich.
Ja, also
es gibt ja spirituellere Menschen.
Ist nur wichtig zu wissen, dass sowas bei Muslimen gab. Sowas gibt es auch bei den Buddhisten.
Mhm.
Und es gibt auch bei den Hindus. Also obwohl es Hindus nicht gibt, es gibt verschiedene Traditionen in Indien, aber also die haben auch solche Vorstellungen, dass man während des oder beim Geschlechtsakt Erleuchtung erlangt werden kann.
Wow, das ist so, also für mich hört sich das so paradox an irgendwie, wenn man das hört und dann vergleicht, was man heute so sieht, Muslime und Sex. Manchmal wird man auch so dumme Fragen gefragt, wie haben Muslime überhaupt Sex und so, ne, so.
Hm.
Das begegnet einem Alltag ja manchmal. Ja. Und dann frage ich mich, woher kommt dieser Wandel, wenn man guckt, so die vormoderne muslimische Gesellschaft zu Zeiten des Propheten, wo relativ offen mit Sexualität und Sex umgegangen wurde und jetzt, also wie hat dieser Wandel oder wodurch hat dieser Wandel stattgefunden?
Da gibt's verschiedene Gründe. Also das fing ungefähr mit dem 19. Jahrhundert, also um 1800 irgendwas. Es gibt verschiedene Gründe. Also der erste Grund ist die Niederlage der Muslime in ihrer Konfrontation mit den imperialen Mächten, also in ihrer Konfrontation mit Engländern und mit Franzosen und Holländern. Und es ist eine sehr natürliche Sache, wenn der Verlierer auf die Sieger hochschaut.
Mhm.
Ja, und dann fängt er sich selbst in Frage zu stellen. Was sind die Ideen, die der andere hat und ich nicht habe, die dazu geführt haben, dass er besser als ich wird. Ein Punkt war die Sexualität. Die Sexualität bei den Kolonialmächten im 19. Jahrhundert, die war sehr prüde.
Mhm.
Also sehr, sehr, sehr prüde. Auch diese Schwarz-Weiß-Denkweise findet man damals noch stark in der Sexualwissenschaft.
Mhm.
Und die neue Elite in den muslimischen Ländern, insbesondere in Ägypten, in Libanon, in der Türkei später, Indien auch, sie haben dieses koloniale Wissen über Sex einfach übernommen.
Mhm.
Ne? Und sie haben sich auch über ihre eigene Geschichte anders gesagt, die haben sich so geschämt, also vor der eigenen
Geschichte. Sie haben sie abgelegt und das neue angenommen.
Ja.
Mhm.
Der zweite Punkt ist die Entstehung vom modernen Staat. Also der moderne Staat erzieht die Menschen. Das gab es früher nicht. Also früher hat man die Menschen, also die Herrscher haben die Menschen, die Bürger nicht erzogen durch Schulen, durch Psychiatrien, durch Gefängnisse. Mhm. All diese Phänomene gab es früher nicht. Also es gab keine Gefängnisse in der Früher. Es gab Kerker. Mhm. Kerker, das heißt, man schmeißt jemanden in einen Kerker und dann man vergisst ihn. Mhm. Gefängnisse sind da zum Erziehen, mhm. zum Züchtigen und mhm. zum Erziehen. Schulen sind auch zum Erziehen. Die Medien und viele andere Apparate, die der Staat hat. Und wenn der Staat diktatorisch ist, dann könnte es sein, dass er auch die Sexualität als ein Machtmittel benutzt. Und dann versucht er nur, eine bestimmte Form der Sexualität einzuführen, um seine Macht zu demonstrieren. Das ist der zweite Grund. Der dritte Grund, Entstehung von Ideologien, Salafismus und diese ganzen neuen Ideologien, die auch die Sexualität als ein Machtinstrument verstehen. Und sie denken auch so schwarz-weiß, ne? Sie definieren sich durch die Sexualität. Wir sind nicht die anderen, die sündhaft leben und was und so weiter. Mhm. Das haben komischerweise die Europäer im 19. Jahrhundert gemacht. Die haben gesagt, wir sind nicht die Barbaren, also wir sind nicht die Muslime, wir okay. sind nicht die Ureinwohner von Australien oder von mhm. Südamerika, die eine ganz andere Sexualität pflegen. Das haben jetzt die Salafisten in den 70er Jahren getan. Und der vierte Grund ist die Einwanderung, weil nach der Industrialisierung gab es so eine massenhafte Einwanderung vom Land Richtung Stadt mhm. und die Menschen, die aus dem Land kommen, aus den Dörfern kommen, bringen natürlich ganz andere Denkweisen, weil alles, zumindest was ich in meinem Buch erwähnt habe, das sind alle städtische Phänomene, also Phänomene mhm. aus der Stadt. Mhm. Und diese städtische Kultur ist verloren gegangen mhm. mit der Masseneinwanderung aus den Dörfern und Provinzen. Das sind die vier Faktoren, die ich als die Hauptfaktoren sehe, warum jetzt seit 150 Jahren wir eine völlig andere Sichtweise auf das Thema haben.
Und wenn man das jetzt so weiterdenken würde, was denkst du, wie zum Beispiel wieder in 150 Jahren unser Verhältnis dazu aussieht? Wenn man jetzt so ein Gedankenexperiment macht?
Das ist schwierig zu
Ja, ist schwierig zu prognostizieren, ja. Aber so, wenn du jetzt mal deine
Fantasie... noch mehr Bücher veröffentlichst und die Menschen aufklärst.
Wir können eigentlich nur über uns hier so, ja, sagen wir mal, in Deutschland reden. Also man weiß nicht, wie es sich entwickeln wird in den anderen Ländern. Aber wenn das jetzt so weiter bleibt hier in Deutschland, wie das so ist, und wenn noch weitere Leute Bücher über Sex publizieren, und wenn man mehr über Sex spricht, und wenn man auch mehr über sich selbst weiß, ja, so wie der Mensch ist, mhm. und auch über die eigene Geschichte und Tradition kennt, dann glaube ich, dass dieses Cut, was wir haben, jetzt seit dem 19. Jahrhundert überwinden können.
Hm. Ja. Okay. Würdest du das dann als positiv, als erfolgreiche
Entwicklung? Doch, positiv, ja.
Okay.
Weil dieses Cut war ungesund. Ja, die Entwicklung,
inwiefern findest du das denn ungesund?
Weil die Entwicklung, es gab keine natürliche Entwicklung unter Muslimen. Was meine ich damit?
Ja, was ist die natürliche Entwicklung?
Ja, ich meine damit, genau, ohne Fremdbestimmung.
Okay, also ne? Diese Intervention von außen sozusagen.
Intervention von außen und Import von Ideen, ohne dass man diese Ideen reflektiert. Hm. Ne? Manche Ideen hat man nur übernommen, weil man gedacht hat, das sind die Eigenschaften der Sieger. Mhm. Ne? Andere Ideen wurden mit Gewalt durchgezogen, zum Beispiel von Engländern oder von Franzosen. Viele Gesetze gegen Homosexuellen stammen eigentlich aus der Kolonialzeit und nicht aus der Zeit davor. Mhm. Das ist ein Cut. Oder indem man so Begriffe einführt, zum Beispiel jetzt wie pervers. Die Eigenschaft pervers
ist negativ konnotiert.
Allgemein die Eigenschaft pervers, wie sie in der Sexualwissenschaft entwickelt wurde, existiert nicht mal in der arabischen Sprache.
Nicht dafür gibt es kein Wort.
Es gibt kein Wort für Perversität im sexualwissenschaftlichen Sinne. Oder Abnormalität.
Okay.
Sagen, diese Handlung ist abnormal, ist nicht normal. Ne? Allgemein, das Normale ist eine Eigenschaft, wie gesagt, die aus der Sexualwissenschaft von 19. Jahrhundert stammt. Früher haben Muslime gesagt, das ist erlaubt, das ist nicht erlaubt. Aber die haben nie gesagt, das Nicht-Erlaubte ist anormal.
Ja, das ist eine sehr wichtige Differenzierung.
Oder nicht natürlich oder unnatürlich. Oder so. Haben sie nicht gesagt. Ne? Viele Dinge können total normal sein, aber aus irgendeinem Grund wurden sie verboten. Das ist auf jeden Fall sehr wichtig. Ja? Ja.
Und wenn es jetzt diesen Cut nicht gegeben hätte vor 150 Jahren, denkst du, es wäre dann so, dass man, sage ich mal, dass eine muslimische Tochter mit ihrem Vater über Sex reden könnte? Oder wenn jetzt irgendein Film läuft und eine Kussszene kommt, dass man dann nicht sagt, hey, oh mein Gott, warum?
Das weiß ich nicht. Also ich kann darüber jetzt nicht... ich weiß, also das wäre einfach so, also reine Vermutung. Aber zum Beispiel, das ist eine Theorie, was ich habe.
Okay.
Ich glaube, gäbe es so einen Cut nicht, dann gäbe es zum Beispiel unter Muslimen so eine Art Manga-Kultur.
Okay. Manga.
Kennt ihr diese Mangas?
Aus Japan?
Ja.
Ja.
Kennt ihr die Mangas, die stark erotisch sind?
Ja. Ja.
Genau. Ich bin der Meinung, dass gäbe es keinen Cut, dann hätten die Muslime genauso ein Genre entwickelt. Warum? Weil wenn wir die Zeit vor der Kunst der Mangas nimmt, also in Japan, also im 18., 17. Jahrhundert nimmt, und schaut, was haben Muslime in der gleichen Zeit getan, dann findet man das Gleiche. Die haben auch nackte Darstellungen gehabt, die haben auch so Sexgeschichten geschrieben, auch so fiktive Geschichten mit irgendwelchen Wesen, mit Djinn und so. Ne? Das ist ein Schritt vor der Entwicklung zu Mangas. Sie hätten auch irgendwas Ähnliches entwickeln können. Mhm. Vielleicht in Indien oder in heutigen Afghanistan oder Iran. Also wenn man heute so Iran, Afghanistan hört, dann denkt man nur so an irgendwelchen, ne, so finsteren Ecken. Aber das ist nicht der Fall. Also das waren Hochkulturen. Mhm. Also bis zum 17., 16., 16. Jahrhundert gab es dort noch so eine erotische Kunst. Also in der
Aber denkst du nicht, dass Literatur es dann Leute gegeben hätte, die dann gesagt hätten, nein, das gehört sich
ja,
nicht.
Ja, die gibt es immer.
Ja.
Die gab es auch immer.
Aber kann man denn sagen, es ist haram, sich so zum Beispiel, es ist ja eine Art sexuelle Darstellung, ob jetzt im Internet, in Pornos oder ob in irgendwelchen Zeitschriften oder Gemälden. Es ist ja im Endeffekt das Gleiche, dass man sich sozusagen sowas anguckt.
Und also ich bin nicht der Typ, der dazu aufruft, dass alle super duper offen werden müssen.
Mhm.
Also ich bin gar nicht so. Das heißt jetzt, wenn ein Typ sagt, nein, das ist total Haram, das geht nicht und bla und was weiß ich, ne?
Ja, er schämt sich dann einfach.
Ich sage einfach, ja, okay. Und das war's, ne? Also er hat auch recht, so eine Position zu vertreten.
Ja.
Was aber problematisch ist, ist, dass wir heute oft diese Differenzen nicht aushalten können. Also Unterschiede nicht aushalten. Es muss entweder schwarz oder weiß sein.
Ja.
Man muss, keine Ahnung, jetzt freie Sexualität feiern oder alles ablehnen und kritisieren. Und genau das ist ein Phänomen der Moderne. Weil zum Beispiel die Dinge, die ich in meinem Buch erwähnt habe, also diese Freizügigkeit, und so, das heißt nicht, dass die Gesellschaft damals, dass alle in der Gesellschaft so waren. Es gab natürlich Gegner, es gab natürlich Kritiker, es gab natürlich Menschen, die ganz anders gelebt haben. Aber das Interessante, die beiden, die haben miteinander und nebeneinander gelebt. Ne? Mhm. Also beides könnte oder konnte existieren. Ne? Ne? Es gab Kalifen, die gesoffen haben und keine Ahnung, tausende Frauen und Burschen hatten.
Mhm.
Und in der gleichen Gesellschaft gab es super duper Imame, die mhm. keine Ahnung, so Massenpredigen gehalten haben.
Mhm.
Und das sehe ich gar nicht als Widerspruch, weil all das macht uns Menschen aus, all das macht die Gesellschaft aus. Man kann nicht eine reine Gesellschaft bauen, die entweder so rein
mhm.
in die Richtung geht oder rein in diese andere
dann
Richtung.
Dann gäbe es auch gar keine Vielfalt mehr.
Ja,
ja.
Wenn man jetzt zu Vielfalt aufruft, dann muss man auch
verschiedene.
Ja, auch die Daseinsberechtigung für der anderen akzeptieren, solange sie nicht andere ausschließen. Also wenn jemand sagt, nur ich habe ich das Recht, meine Meinung zu vertreten, da meine Vorstellung von Sexualität zu vertreten, dann ist das problematisch. Aber man soll eher so Akzeptanz entwickeln, also für die verschiedenen Lebensentwürfe.
Ja. Ich genauso, das ist Mangelware irgendwie.
Darüber reden wir auch ganz oft ja. in unserem Podcast.
Dass man sehr oft gejudged wird auch dafür, dass man nicht so denkt wie die anderen, mhm. was irgendwie die Norm dann ist, ne? Wenn man bis außerhalb der Reihe tanzt irgendwie.
Ja.
Und dass man dann auch direkt so manchmal auch als Ungläubige abgestempelt mhm. wird, Kafir ja. oder so, ne? Ja, kommt dann ja. oft. Oder wie lebst du denn? Kannst du dich überhaupt als Muslima
ja.
bezeichnen
ja,
und so, ne?
Ich zu gut, ja.
Und dass die Leute sich das Recht dann rausnehmen, so, ne, zu denken, ja. du bist Muslim, du nicht.
Genau.
Das ist, glaube ich, ganz unislamisch eigentlich.
Es kam auch ein Kommentar, als wir gefragt haben, welche Fragen es zu Sexualität im Islam gibt, gab es einen Kommentar, ich habe keine Fragen, das sollte man im Privaten recherchieren und darüber sollte man nicht öffentlich reden.
Ja.
Also Ich denke, da gibt es einige Menschen, die jetzt sagen, ja. warum reden wir denn jetzt zusammen darüber?
Ja, also wenn es so ist, dann warum spricht Gott darüber im Koran? Warum spricht Gott über, warum antwortet Gott Fragen, die Sexpositionen betreffen im Koran? Also da gab es Streit unter Gefährten und also ob bestimmte Positionen okay sind oder nicht.
Mhm.
Und die Antwort findet man im Koran. Das heißt, ist als gläubiger Muslim glaubt man daran, dass die Antwort eigentlich von Gott kommt.
Hm.
Der Koran ist zugänglich.
Ja.
Ja. Viel krasser noch, diese Stellen, die liest man im Gebet.
Ja, klar. Das ist den meisten gar nicht bewusst. Ne?
Das ist gar nicht bewusst. Man liest im Gebet Stellen, die über Sex reden.
Ja, wow. Genau, das stimmt. Ja.
Und da kommt irgendein Heini und sagt mir, nein, das darf man nicht.
Ja, und dann kommt dieser Heini okay. und dann sagt er, ja, ich informiere mich im Internet darüber und da gibt es natürlich komische Quellen. Und
sehr komische Quellen.
Und dann gibt's auch, ja, dann kommt es auch zu irgendwelchen Gerüchten,
viel Missinformationen,
Unwahrheiten. Und ich glaube auch, dass viele das mitbekommen haben, dass irgendwelche Mythen dann auftauchen. Also was alles passiert.
Tausend so Bauern glauben, Aberglaube, ne? So, keine Ahnung. So,
eigentlich
wo die Leute denken, das ist haram, wenn du das so machst, obwohl es ja gar nicht so ist oder so.
Deswegen wollten wir auch diesen Anlass dafür nutzen, mal bestimmte Mythen aus dem Weg zu beseitigen
oder einfach
und aufzuklären.
Genau, Fragen der Zuhörerinnen und Zuhörer zu beantworten. Und ein bisschen Platz dafür einfach zu schaffen, mal anonym auch darüber reden zu können. Also wir sind jetzt nicht anonym, aber die Fragen,
wir wissen ja nicht.
Genau. Also. Und wir hoffen einfach, dass ihr davon profitieren könnt sozusagen. Deswegen wollten wir ein paar Fragen vorlesen, richtig?
Genau. Sollen wir mit der meistgestelltesten Frage anfangen?
Ja.
Auch ganz
da brennt's, glaube ich.
Urteil darüber gibt, ne? Die meistgestellteste Frage ist Masturbation verboten?
Masturbation.
Du hast schon Ja gesagt.
Also zu der Frage habe ich auch eine Story, ne? Die kennt ihr, ne? Auf meinen.
Ja, die Story Instagram. Auf Instagram, also alle Esoteriker folgen.
Genau.
Verlinken dich.
Die Frage, also hier gibt es zwei Positionen unter unter muslimischen Gelehrten. Mhm. Die erste Position verbietet Masturbation. Mhm. Ja? Interessanterweise, so ein Verbot stammt nicht direkt aus dem Koran oder aus der Tradition des Propheten, sondern sie versuchen mit anderen Mitteln, die man in der muslimischen Tradition kennt, diese Handlung als verboten zu erklären.
Okay.
Manche sagen, ja, das darf man nur, wenn man keine andere Möglichkeit hat und man hat Angst, dass man so eine große Sünde begeht und so weiter. Mhm. Das ist die eine Position. Und dann gibt es eine weitere Position, die besagt, dass Masturbation erlaubt ist. So, wenn man jetzt die erste Position nimmt und versucht, sie zu verstehen, da gab es auch manchmal früher Versuche, das irgendwie medizinisch zu erklären. Ne? Mhm. Sagen, ja, Masturbation führt zu dieser oder jener Krankheit. Aber heute wissen wir, dass Masturbation zu gar keine Krankheit führt, sondern sogar, dass Masturbation sogar gesund ist für Männer und für Frauen. Und dass auch Masturbation kein Ersatz für Sex, das ist auch ein Missverständnis. So.
Das war auch eine Frage, ob Masturbation den Geschlechtsverkehr ersetzt und ob es einen Unterschied gibt zwischen verheiratet sein und masturbieren und nicht verheiratet sein.
Ja, also es Masturbation ist eine Form an und für sich von Sexualität, von Sex. Und das darf man nicht so als ein Ersatz oder als ein also für Sex, ne, so sehen. Die Frage, ob es einen Unterschied gibt, ob man verheiratet ist oder nicht verheiratet ist, diese Unterscheidung findet man nur bei diesen Gelehrten, die das verboten haben. Ne? Die sagen, ja, es ist verboten, wenn man das allein macht, aber es erlaubt, wenn man es zu zweit macht oder durch die Hilfe von einer zweiten Person.
Okay. Das ist also etwas, in dem Fall dann die Frau oder der Ehemann.
Ja.
Richtig?
Aber er ist, also meine persönliche Meinung, ich bin der zweiten Meinung, dass es erlaubt ist, auch uneingeschränkt. Und,
ob verheiratet oder nicht.
Oder unverheiratet. Ob also das ist eine Handlung, die nicht verboten ist, weil auch dafür keine Grundlagen im Koran oder in der Sunna existieren. Ne?
Und warum gibt es dann sozusagen den Rat, dass man fasten und heiraten soll, wenn man das Bedürfnis danach hat? Also das ist ja so die weitgehendste Meinung von den meisten Menschen, dass es haram ist und wenn man das Bedürfnis dazu hat, fasten sollte.
Es ist sehr interessant. Also in der Zeit vom Propheten, sallallahu alaihi wasallam, die Menschen haben sehr früh geheiratet. Ne? Also ziemlich früh.
Was heißt ziemlich früh? So Anfang Pubertät, 12, Anfang von 14, ne?
Ja, also schon mit 12, 13, 14.
Okay.
Also wenn jetzt eine Frau, keine Ahnung, so 20 erreicht und die ist noch nicht verheiratet, im 7. Jahrhundert, also in der Antike, das war schon ziemlich problematisch.
Mhm.
Aber auch für Männer, das war nicht normal. Und die Menschen haben auch nicht lang gelebt wie heute, ne? Das ist der zweite Punkt. Der dritte Punkt, als der Prophet über Fasten gesprochen hat, ne, das sind temporäre Lösungen. Also nur für eine gewisse Zeit.
Aber das heißt doch, dass man es dann vermeiden sollte.
Ja, eine Sekunde.
Okay.
Aber nicht als eine Antwort auf also für eine Person. Es ist keine Lösung für eine Person, die jetzt, sagen wir mal, keine Ahnung, 20 Jahre Single ist.
Okay.
Was heute vielleicht normal ist. Ne? Also man wird, also die Pubertät fängt immer so mit 12, 13 und es gibt viele Frauen und Männer, die vielleicht erst Mitte 30 heiraten.
Ja.
So, wenn man denen sagt, fasten, das heißt, die sollen jetzt, 20 Jahre fasten oder wie? Nee, aber das ist.
Oder halt früher heiraten, ne?
Aber manchmal hat man die Möglichkeit
dafür. Oder auch nicht. Oder man will das nicht.
Das kommt auch dazu.
Auch die Welt, in welcher wir leben, ist eine ganz andere. Also früher hat man viele Sorgen nicht getragen, so, oder nicht gehabt, wie heute. ich will es nicht in Details behandeln, aber dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht einen Ratschlag gegeben hat, also hat nicht gesagt, ja, masturbiere, heißt nicht, dass es verboten ist.
Okay.
Weil es gibt so eine Regel, wenn der Prophet etwas nicht tut oder nicht sagt, heißt auf keinen Fall, dass dies verboten ist.
Also man geht im Fiqh, also genau, immer davon aus, dass alles halal ist, bis es eine Einschränkung gibt.
Genau, und genau, das Nichtsagen oder das Nichttun ist kein Hinweis darauf, dass es verboten ist.
Mhm. Aber in welchem Zusammenhang kam denn dieser Vorschlag bzw. dieser Rat, dass man fasten sollte? Also wenn ich das höre, dann denke ich, okay, ja, da muss es dann einen Grund geben, warum man es vermeiden sollte. Klar, es ist nicht möglich, 20 Jahre zu fasten, aber...
Nee, es ist... also diese Aussage, die ist nicht allein da.
Hm.
Ne? Weil auf der einen anderen Seite hat man Aussagen von Prophetengefährten, die das als okay bezeichnen. Und sogar das praktiziert haben.
Ja.
So, und man darf nicht nur eine Quelle nehmen. Hm. Man soll alle Quellen erstmal sehen.
Okay.
Und dann ein Urteil treffen. Ne?
Ja, dazu gab es noch die Frage, das ergibt sich wahrscheinlich jetzt auch, dass es haram ist, weil die Frau dazu geschaffen ist. Also man die Masturbation nicht machen darf, weil nicht die Hand dafür vorgesehen ist, sondern...
Ist ja für den Zweck nicht sozusagen.
Ja, genau, es ist nicht für den Zweck und es ist sozusagen haram, seine Samenflüssigkeit dafür zu verschwenden. Hm. Aber dann kommt wieder der Aspekt, dass man das nur als Fortpflanzungsmittel sieht, ne?
Das auch, und auch wenn man die Frau einfach so als ein Sexobjekt betrachtet, ne? Was eigentlich nicht stimmt, weil wie gesagt, das ist kein Ersatz für die Frau.
Mhm. Ja.
Und der Mann ist auch kein Ersatz für die Masturbation der Frau. So.
Mhm.
Ne? Das ist ein.
Also würdest du unter Vorbehalt, dass es kein Ersatz ist, sagen, es ist erlaubt? Weil, wenn, sagen wir mal, der Mann die Masturbation dann bevorzugt und seine Frau dann dadurch vernachlässigt, ist es ja sozusagen.
Dann müssen,
zum Nachteil.
Die müssen darüber reden. Also man soll auch ein bisschen lernen, nicht alles durch Fiqh zu regeln, also durch Normenlehre zu regeln. Mhm. Vielleicht manche Zuhörer verstehen nicht, was Fiqh ist, aber durch die Normen zu regeln. Also vieles muss erstmal durch Gespräch geregelt werden oder mit Experten geregelt. Es gibt auch Sexualwissenschaftler und
Sextherapeuten,
Familientherapeuten, die das vielleicht besser als ein Rechtsgelehrter beantworten können.
Da kam auch irgendwie ein Gespräch auch mit unseren Freundinnen und so, und da haben wir uns dann auch gefragt, ob vielleicht Masturbation haram ist, weil das ja oft in Verbindung steht mit dem Konsum von erotischem Material wie Pornos und sowas.
Dass es allein deswegen schon haram ist.
Weil im Islam ist ja nicht gestattet.
Weil man davon ausgeht, dass man sich dabei was anguckt.
Ja, aber die Masturbation existiert schon paar Jahrtausende vor der Pornoindustrie. Ne?
Ja.
Damals gab es bestimmt was Vergleichbares, ich weiß
Gemälde.
Nicht.
Gemälde.
vielleicht die Fantasie oder so.
Ja.
Aber dass man das verknüpft, das weiß ich nicht. Also ich weiß nicht, ob man das... ist auch so eine sehr männliche Sichtweise auf die Dinge.
Und hier würden wir jetzt einen kleinen Cut machen. Und den nächsten Teil könnt ihr dann in 2 Wochen wieder bei uns natürlich hören. Da geht es mit euren Fragen und vielen interessanten Themen weiter.
Also stay tuned und schaltet in 2 Wochen nochmal ein. Bis dann.
Salam! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.